Willkommen zurück im Programm. Am ersten Tag des Eröffnungsprogramms. Ich freue mich sehr, Ihnen kurz Franziska Bollerei vorstellen zu dürfen. Sie ist emeritierte Professorin für Architektur und Stadtbaugeschichte an der TU Delft. Sie ist Leiterin des Instituts of History, Art and Architecture and Urbanism. Und sie war bis vor kurzem auch die Leiterin des wissenschaftlichen Beirats im Bauhaus Dessau bis zu ihrem selbstgewählten Rücktritt aus Protest. Und sie hat vor vielen Jahren ein Buch, ich glaube ihre Dissertation geschrieben, die, wie wir gemerkt haben, alle Kuratoren des Projektes in ihrer Studienzeit verschlungen haben. Die Architekturkonzeption der utopischen Sozialisten. Ein Buch, was, glaube ich, der ganzen Generation die Augen geöffnet hat für den Möglichkeitsraum, für den sozialen Möglichkeitsraum von Architektur. Und wir freuen uns sehr, dass wir Franziska nicht nur für einen Vortrag hierher holen konnten, nicht nur, dass wir sie an der Beteiligung der Erstellung unseres ersten Buches in der Publikationsreihe Martin Wagner, das wachsende Haus, gewinnen konnten. Sie ist eine der wenigen ausgewiesenen Experten zu Martin Wagner und dem wachsenden Haus und wir haben sogar ihr Originalbuch hier als Reprint-Vorlage verwenden dürfen. Wir haben Franziska Bollerei auch in die Ausstellung mit zwei Arbeiten integrieren dürfen. Am Eingang eine Dia-Show, eine Original-Dia-Show aus den späten 70er Jahren, die als in einem vom Werkbund herausgegebenen organisierten Reihe Lernbereich Wohnen als Schulungsmaterial zum Wohnen lernen aufgelegt wurde. Und wir haben mit ihr gemeinsam eine zweite Dia-Serie über die utopischen Sozialisten rekonstruiert, die Sie beide unten im Foyer sehen können. Jetzt noch zum krönenden Abschluss wird Franziska Bollerei einen Vortrag über die Geschichte, über das Glanz und das Elend der Berliner Mietskaserne halten. The Up and Down and the Up of the Mietskaserne, glaube ich. Vielen Dank, dass du da bist und begrüßen Sie mit mir Franziska Bollerei.
Ich habe mit großem Interesse die amerikanischen Analysen hier gehört, die Cotti-Menschen gesehen. Selbstverständlich muss eine substanzielle Eigenschaft der Demokratie, der Widerstand und die Kritik sein. Das ist selbstverständlich. Und jede Atomisierung des Individuums, denke ich, ist ein Zeichen für eine schlechte Demokratie. Wie Jesko gerade gesagt hat, führe ich Sie jetzt in die Geschichte einer Stadt, in der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen 80% und 90% der Berliner Bevölkerung gewohnt haben. Ich habe probiert, mein Referat in 5 Aspekte zu untergliedern. Die Stadt, die zu einer Mietskasernenstadt geworden ist, ein Mensch, der Wasserbauingenieur war, James Hobrecht, der die Grundstruktur für diese Stadt und für die Mietskasernen gelegt hat, ein Stadtbildphänomen der Mietskaserne, die Hinterhöfe und die Brandmauern, die Kritik an der Mietskaserne, wie sie in den 20er Jahren formuliert worden ist, unter anderem von den Congrès Internationaux d'Architecture Moderne, SIAM, und die Neuentdeckung der Qualitäten der Mietskaserne. Lassen Sie mich mit Berlin on the Move, die Entwicklung der Metropole Berlin, beginnen. Hier ein Bild, was deutlich zeigt, wie Berlin sich in den 20er Jahren verstanden hat. Eine Zeichnung aus einer Zeitschrift von neben Martin Wagner, der zu jener Zeit Stadtbaurat in Berlin war, dem Berlin der Weimarer Republik. Berlin, das sich vernetzt sieht mit den anderen europäischen Metropolen. Ups, das bin ich nicht gewesen. Können wir zurückgehen? Whatever I did was not my intention. Bin ich auf den geraten hier? Muss ich den für vorne weg? Naja, Sie haben das Bild von Berlin noch im Kopf und von Paris und dem Eiffelturm. Die Vernetzung der Metropole Berlin, auch im Zusammenhang mit den neuen Verkehrsbedingungen. Sie sehen hier Berlin im Zentrum Europas mit den Flugverbindungen in andere europäische Metropolen. Sie sehen in diesem mittleren Bild den kleinen Nukleus der Stadt, die erst 1237 überhaupt urkundlich erwähnt wird. Und Sie sehen den heutigen Umriss der Stadt Groß-Berlin, wie sie sich in den 20er Jahren, genau 1920, erst konstituiert hat. Sie sehen hier den inneren Kern von Neukölln und von der Stadt Köln und Berlin, der Doppelstadt. Und Sie sehen in der Umgebung die Bezirke Wedding, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und hier den orangefarbenen Bereich von Kreuzberg, die klassischen Berliner Mietskasernen. Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Stadt zu einer Industriestadt, zum größten Industriestandort hinter dem Ruhrgebiet. Und in diesem Augenblick wird es notwendig, auch eine übergreifende Stadtplanung zu entwickeln. Es gibt einen Architekten namens Peter Josef Lenné, der für das spätere Kreuzberg, die damalige Luisenstadt vor allen Dingen, einen Neubebauungsplan entwickelt. Sie erkennen hier sicher die Achsen des heutigen Kreuzberg mit dem Oranienplatz, dem Moritzplatz, Bethanien. Für jede Metropole im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war es notwendig, ein gut ausgebautes Verkehrsnetz zu haben. Ich habe hier die Berliner Kopfbahnhöfe konfrontiert mit einem Luftbild der Potsdamer und der Anhalter Bahn, heute einem der zentralen Berliner Parks, dem Gleisdreieckpark, weil diese Gleise nicht mehr benutzt werden. Und Sie sehen, flankierend im südlichen Teil und im nördlichen Teil die Bebauung, die Randbebauung der Berliner Mietskaserne. Wenn man in den 20er Jahren davon redete, dass Berlin eine Stadt der goldenen 20er Jahre war, so gibt es dazu eine Vorgeschichte. Und ich habe Ihnen hier zwei Beispiele herausgesucht. Nicht erst in den 90er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war Berlin eine Fahrradstadt. Schon damals gab es Fahrradpläne, und zwar mit dem Verbot, wo man nicht radeln durfte, wo man radeln durfte, wie die Straßen beschaffen waren. Und Sie sehen auf der linken Seite einen Ausschnitt der Bereiche Friedrichshain und Kreuzberge mit implantierten Filmkunsttheatern, und zwar im Jahr 1910. Ich komme jetzt zu dem Menschen, den ich bereits erwähnt habe, dem Wasseringenieur James Hobrechte, und will seinen Plan zeigen. Die ursprüngliche Idee, wir haben vorhin von dem Bereich Lenné, der ersten Stadterweiterung, gesprochen, dass die Kernstadt mit der nördlichen und südlichen Friedrichstadt, hier der Bereich von Kreuzberg, und Sie sehen, dass um diesen Kernbereich herum man für die städtische Infrastruktur einen Kanalisationsplan brauchte. Jena Hobrechte hat 1858 angefangen, sich mit der Straßenkanalisation auseinanderzusetzen. Er plädierte für kleine Blöcke, entstanden sind dann nach der Verabschiedung des Plans 1862 große Straßenblöcke. Er plädierte für eine Vielzahl von städtischen Plätzen, wie Sie es wiederum auf der linken Seite sehen. All das ist nicht realisiert worden. Ich habe jetzt zwei Sequenzen, wo Sie sich so ein bisschen vorstellen können, wie auf dem agrarisch-landschaftlich unbebauten Gelände sich hier innerhalb eines Zeitraums von plus minus 50 Jahren die Stadt zur Mietskasernenstadt verdichtet hatte. Hier nochmal eine konkretere Analyse. Die Zeichnungen eben sind ein Beispiel aus dem Wedding und wir sind jetzt in Kreuzberge. 1866, 1877, 1889 und 1912. Was an dieser Verdichtung interessant ist, und da will ich auch drauf zurückkommen, die roten Bereiche sind Gewerbestrukturen, die blauen Bereiche sind die Mietskasernenobjekte, also der Funktion Wohnen dienend. Um Ihnen ein Bild zu vermitteln, wie sich nicht nur in Zeichnungen und auf analytischen Plänen diese Verdichtung vollzogen hatte, hier einige Fotos. Es geht dort, wo es Vorstadtbebauung gegeben hatte, wie hier auf diesem linken Bild zu sehen, ist selbstverständlich um eine Verdrängung. Ein Phänomen, was selbstverständlich nicht nur die Stadt Berlin betrifft. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel aus Istanbul, rechts in der Mitte Wien und links London gezeigt. Dieser Prozess der Verdrängung der ursprünglichen Bausubstanz ist Charakteristikum der Verdichtung von Städten. Ich möchte nicht nur über die Mietskasernen, ich habe gesagt, 80 bis etwa 90% der arbeitenden Bevölkerung lebten in der Mietskaserne reden, nämlich dem Wohnen der Arbeiter in Berlin. Ich möchte ganz kurz auch zeigen, wie in anderen Metropolen die arbeitende Bevölkerung untergebracht wurde. Hier eine Karikatur von George Cruikshank. London going out of town, the march of brick and mortar. Und das Produkt dieses Angebots von Wohnungen für die arbeitende Bevölkerung waren die Cottages. Mit ähnlichen Implikationen des nicht hygienischen Notwendigkeiten entsprechenden Wohnens sozialer Probleme, wie ich sie auch in meinem DIA-Programm zu den sozialen und hygienischen Verhältnissen der Mietskaserne hier vorne in der Ausstellung präsentiert habe. Logisch, dass die Dichte der Bevölkerung, der Menschen in einem Haus oder auf einem Grundstück in London dann niedriger war als in Berlin, wo man hier deutlich sieht, ein Unterschied zwischen 8 Menschen und 76 oder 77 Menschen in Berlin zu konstatieren ist. Noch ein Vergleich mit dem Wohnen in Paris. Und zwar vollzieht sich hier ähnlich wie in der Mietskaserne auch eine Schichtung, eine vertikale gesellschaftliche Schichtung. Die armen Menschen mit den schlechtesten Konditionen, auch was die Hitze im Sommer angeht und die Kälte im Winter, unterm Dach, in Berlin auch in Souterrainwohnungen. Hier ein Foto einer solchen Situation des Wohnens im Dach oder unter dem Dach. nicht vergleichbar mit dem Piano Nobile, dem ersten OG oder zweiten OG. Diese Zeichnung oder diese analytische Grafik habe ich gewählt, um zu zeigen, welche Folgen auf die Gesundheit der Menschen auch das Wohnen im Souterrain oder unter dem Dach hatte. Sie sehen an der Anzahl der Särge, dass die negativsten Folgen im Souterrain und unterm Dach waren. Wenn man von Wohnen in großen Städten spricht, wir haben diese Luxuswohnungen in New York gesehen mit der Verwendung von teuersten Materialien, dann muss man immer davon ausgehen, dass sich in einer großen Stadt die größten Unterschiede im Bereich sowohl auf die Ausstattung als auch auf die Größe einer Wohnung vollziehen. Hier ein Beispiel aus Wien. Wohnen an der Wiener Ringstraße und Wohnen von Arbeitern. Sie sehen, dass die Arbeiterwohnung in etwa in Teil einer Nasszelle des großbürgerlichen Wohnens an der Wiener Ringstraße darstellt. Zurück zum Phänomen der verdichteten Bebauung in Berlin, der Mietskaserne. Ein Beispiel eines Blocks aus dem Wedding, aus der Swinemünder Straße. Und hier nochmal das, was ich Ihnen schon am Beispiel von Kreuzberg gezeigt habe, die Bebauung zwischen 1866 und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Bebauung fängt meistens an den Ecken an, fängt meistens an den Straßen an. Die größte Verdichtung vollzieht sich letztendlich erst nach 1890 bis 1900. Die Berliner Mietskaserne ist für viele Fotografen auch ein Objekt des Ästhetischen, und ich habe bin dieser Tendenz selber fotografierend auch einige Zeit nachgegangen. Sie finden die berühmten Brandmauern und die berühmten Hinterhöfe teilweise in einer Anreihung von bis zu 6 Hinterhöfen, die dann durch eine spezifische Erschließung, in jeder Mietskaserne gibt es so eine Art Torbogen, der dann in die Hinterhöfe führt. Hier ein Beispiel aus Wien und aus Berlin. Das linke Beispiel, eine Anlage, die Meyers Höfe hieß, die 257 Wohnungen hatte und in der 2100 Menschen gewohnt haben, in den erbärmlichsten Umständen. Hier eine Verbildlichung. Fotografen haben sich dieses Meyershofs angenommen. Das war auch ein politisch umkämpftes Objekt, weil die Menschen sich gewehrt haben gegen die unhygienischen Zustände in diesen 6 Hinterhöfen. Auch nochmal wieder ein Blick nicht nur auf die Stadt Berlin und ihre Hinterhöfe, sondern ein Vergleich Berlin, die Meyerschen Höfe von mir erwähnt, Budapest, Berlin in der Nähe vom Görlitzer Bahnhof und auch wieder Budapest, auch dort in Wien, in Budapest, die Situation der verdichteten Stadt durch Mietskasernen. Typisch für die Stadt Budapest und das Wohnen von Arbeitern, die Bebauung bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts war ein Typus von Galeriewohnungen. Inzwischen, das Phänomen, was wir auch von Prenzlauer Berg und anderen Quartieren kennen, auch eine Situation der Gentrifizierung in Budapest. Dies, die Brandmauern, alles Beispiele in dem Fall aus Budapest. Und Sie sehen, dass man dann in den 20er Jahren verständlicherweise gerufen hatte nach Licht, Luft und Sonne und einer anderen Bebauung als die der Kasernen, in denen die Arbeiter wohnten. Hier einige Beispiele aus Berlin. Das zur Verdeutlichung, dass ein Hinterhof auch ein durchaus attraktives Motiv für einen Fotografen sein kann. Die sozialen und hygienischen Konditionen habe ich jetzt bei diesem Vortrag außer Acht gelassen. Was sich aber in den Hinterhöfen um die Anfangsjahre der 1930er Jahre abgespielt hat, im politischen Kampf auch zwischen Menschen, die den Nationalsozialismus unterstützt haben oder, wie Hammer und Sichel zeigen, der kommunistischen Partei angehört haben. Interessant vielleicht für die Kämpfe um niedrige Mieten, die Situation der Benachteiligung der arbeitenden Bevölkerung war, denke ich, viel katastrophaler als heute, wenn Sie hier diesen Wandspruch lesen, erst Essen, dann Miete. Da ging es natürlich auch um erhöhte Mietpreise, aber die allgemeine Situation der ökonomischen Not war viel größer als heute. Die 20er Jahre, erwähnt worden ist von mir schon die Gruppierung um die Menschen, die im den Congrès International d'Architecture Moderne vertreten waren, waren eine Gruppierung, die Mietskaserne verdammten. Da gibt es auch einen Kongress, der sich speziell mit dieser Thematik auseinandersetzt, der vierte Kongress. In Berlin seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden immer wieder Stimmen laut von Medizinern, von linksgerichteten Politikern, dass diese Stadt, so wie sie gebaut ist, nicht erträglich ist. Das Ganze kulminiert in einem Buch von Werner Hegemann, Das steinerne Berlin. Von gerade diesem steinernen Berlin ist nach dem Zweiten Weltkrieg relativ viel Substanz erhalten geblieben. Diese Situationen, die ich Ihnen hier zeige, die beziehen sich im Grunde genommen auf die Zentrumsbereiche. Aber wenn man die Chronologie der Stadtentwicklung betrachtet, kann man diese Bilder der Zerstörung nicht auslassen. Hier in unmittelbarer Nähe der Tiergarten, umgenutzt von Kleingärtnern, um die Lebensmittelversorgung wenigstens teilweise zu garantieren. In diese kriegszerstörte Stadt lädt West-Berlin die Architekten der Welt ein, um 1957 die Interbau zu organisieren. Ich habe hier noch ein Bild der kriegszerstörten Stadt, die Basis war für, wie kann die neu aufgebaute Stadt aussehen. Ich habe diese beiden Bilder gewählt, eine fotografische Aufnahme, Luftaufnahme der zerstörten Stadt. Und auf der linken Seite sehen Sie einen Teppich, der im Lichthof des Verteidigungsministeriums liegt. Und das finde ich eigentlich eine sehr unglaublich progressive Angelegenheit. Ich merke aber immer, wenn ich Menschen diesen Teppich zeigen will, im Verteidigungsministerium, Teppich, der die zerstörte Stadt zeigt, die Auswirkungen des Krieges, dann kriege ich kaum die Möglichkeit, in dieses Haus zu kommen und in diesen Lichthof. Gut, wir waren bei der Interbau 57, West-Berlin lädt die Architekten der Welt, Oskar Niemeyer, Corbusier, Gropius, Sie sehen Corbusier und Gropius ein in die Stadt, um an die Stelle der Mietskasernenstadt
die aufgelockerte Stadt zu setzen, die Ideologie von Licht, Luft und Sonne in Reaktion auf die Mietskaserne. Die Ideologie der aufgelockerten Stadt, die Kritik an der Mietskaserne, führte zu dem Zustand, dass viele der Mietskasernenviertel, vor allen Dingen in den 60er Jahren, der Wedding, der Abrissbirne, zum Opfer fällt. Die Menschen werden verdrängt und werden in die Trabantenstädte, hier ein Bild des Märkischen Viertels, oder in die Gropiusstadt verbannt. Sehr früh, schon in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, konstituiert sich ein Widerstand gegen den Abriss der Häuser in den Mietskasernenvierteln. Im Jahr 1968 veranstaltet die Technische Universität einen Kongress, und zwar betitelt Diagnose 68 auf dem Höhepunkt der Studentenrevolution. Formieren sich Studenten der Architektur um gegen die Spekulation, gegen den Abriss, für billige Mieten, alles wiederholt sich zu plädieren und veranstalten einen Kongress. 1972, ich kann hier nur einige der vielen, vielen Aktivitäten, die dafür sorgen, dass man der Mietskaserne wieder einen neuen Wert entgegenbringt, nennen. Eine Aktivität war ein Atlas, wo sowohl die Baualter der Quartiere der Mietskasernenstadt in Charlottenburg und in Kreuzberg analysiert worden, als auch die stadtbildnerischen Qualitäten der Fassaden oder eines Straßenensembles. Eine der anderen Aktivitäten war eine Postkartenserie von einem Fotografen Dieter Kramer und einem Architekten Gerhard Spangenberg, der in jener Zeit zusammenlebte mit der Buchhändlerin Rutel Spangenberg. Er halte den Bücherbogen und pro Quadratmeter immer noch für die beiden besten Buchhandlungen in Berlin, was Architektur, Design, Fotografie, Film angeht. Diese Postkartenserie ist in einer höheren Auflage erschienen und hat dazu beigetragen, dass man diesen Vierteln wieder eine neue Aufmerksamkeit entgegenbringt. Hier zwei Szenen aus dieser Postkartenserie. Wim Wenders, ich hätte ihn vorhin schon mal zitieren können, als ich die Fotos gezeigt habe von den Hinterhöfen und den Brandmauern. Was die Brandmauern angeht in Berlin, hat er behauptet, die gäbe es nur in Berlin. Ich habe Ihnen gezeigt, dass es die auch in Budapest, sie hat selbstverständlich auch noch in anderen Städten gegeben. Aber ein anderes Zitat aus seinem Buch The Act of Seeing ist, dass am Glatten die Fantasie abgleitet. Und es war genau wahrscheinlich das Nicht-Glatte der Mietskasernenhäuser, was die Menschen, zuerst der alternativen Szene, angezogen hatte, auch billige Mieten damals noch, um sich in Quartieren wie Kreuzberg zum Beispiel niederzulassen. Hier drei Szenen zu dem Zitat: Am Glatten gleitet die Fantasie ab. Hier, denke ich, kann sie sich schöpferisch produktiv entwickeln. Ich habe den Berlin-Atlas erwählt. Ich habe erwähnt, ich habe die Postkartenserie Noch ist Kreuzberg nicht verloren erwähnt. Ein Höhepunkt der Anerkennung der Mietskaserne erfährt man im Jahr 1984 und 87 im Zusammenhang mit der IBA, der Internationalen Bauausstellung, und gleichzeitig auch mit der 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin. Berlin, eine verdammt junge Metropole, wenn man sie vergleicht mit London oder Paris, die schon 2000 Jahre alt waren. Die IBA 84-87, ein Ereignis, was wiederum wie 1957 die Architekten der Welt einlädte, um in dieser Stadt, in dem Fall nur West-Berlin, Projekte zu entwickeln. Es gab zwei Richtungen. Es gab eine Altbau-IBA und es gab eine Neubau-IBA. Und in dem Zusammenhang mit meinem Thema, das Up und Down und Up der Mietskaserne, ist natürlich vor allen Dingen die IBA Altbau interessant. Ein unheimlich engagierter Mensch, der sich auch gefreut hätte, die Kotti-Menschen kennenzulernen. Hartwalter Hemer war derjenige, der IBA Altbau vorstande. Und eine Thematisierung, eine wichtige Thematisierung in Zusammenhang mit der IBA ist, dass man wieder eine Anerkennung hat für die Mischung der Funktionen, eben nicht die Trennung der Funktionen, wie sie in den 20er Jahren propagiert worden ist. Wohnen, Arbeiten, Freizeit müssen getrennt werden. In Kreuzberg, Sie erinnern sich an die Entwicklung 1866 bis 1912, diese Mischung von Gewerbe und Wohnen, die vielen jungen, kreativen Menschen die Möglichkeit gegeben hatte, sich im vor allen Dingen damals Kreuzberg, später nach der Wende dann auch noch in anderen Bezirken niederzulassen und eben nicht Wohnen, wie in den Trabantenstädten, trennte von gewerblicher Nutzung. Selbstverständlich gewerbliche Nutzung, die nicht stark imitierend ist, das ist deutlich. Anerkennung der Mietskaserne im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier. Sie sehen hier auf der rechten Seite in dem damaligen Teil der Hauptstadt der DDR die renovierten Gründerzeitstraßen und in unmittelbarer Umgebung, da sind dann eben nur so Musterbeispiele herausgeputzt worden, in unmittelbarer Umgebung, und zwar das bis in die 1990er Jahre hinein, die in Prenzlauer Berg Straß auf, Straß ab zu sehende Situation der zu DDR-Zeiten wenig renovierten Mietskasernenhäuser. 750-Jahr-Feier und IBA 84-87. Kommen wir nochmal zurück auf die Anerkennung der Qualitäten, auch der Hinterhöfe. Die Tendenz war, sorgfältig zu entkernen, Gewerbe, Hinterhöfe wieder zu revitalisieren. Eins, was für mich damals sehr interessant war, es hat eine große Hausbesetzerszene gegeben in Berlin, eine gewaltige, auch mit jeder Menge Demonstrationen, auch sogar mit heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, auch mit Toten. Jener von mir bereits erwähnte Hartwalter Hemer hat für die Hausbesetzer Projekte entwickelt, wo die Hausbesetzer in der Lage waren, dies ist das mittlere Bild hier, dieses Schild zeigt es, in der Lage waren, handwerkliche Berufe zu ergreifen, als Klempner, als Maler, und mit der Zusammenarbeit von Meistern in diesen Gewerken haben die Häuser, die sie besetzt haben, für sich wohnbar machen können und konnten sie dann auch tatsächlich bewohnen. Progressive Situation, die man sich heute wünschen würde. Mietskaserne war immer nicht nur ein Objekt für Fotografen, auch für Maler. Hier der Berliner Maler Otto Nagel mit der Ansicht eines Mietskasernenhauses an einem der doch wenigen realisierten innerstädtischen Plätze, nicht alle, wie ich bereits gesagt habe, die der Hobrecht sich vorgestellt hat, konnten realisiert werden. Oder hier eine Bemalung einer Brandmauer an der Lessingstraße, die Mietskasernenstadt links und rechts der Spree, also hier im Bereich des Tiergartens, zeigt. Wir haben heute schon mehrmals den Begriff der Gentrifizierung gehört. Die Mietskaserne ist gekennzeichnet von diesem Phänomen. Die autochthone Bevölkerung wird verdrängt. Die Häuser werden aufgekauft. Glücklicherweise gibt es inzwischen einen Mieterschutz von 10 Jahren, aber auch das war bis vor langem noch nicht der Fall. Die autochthone Bevölkerung wird verdrängt. Und ich denke, die Karawane der Gentrifizierung in Berlin wird sich von Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berge, Neukölln dann weiter bewegen nach Lichtenberg. Wenn Sie spekulieren wollen, denke ich, ist es gut, in Lichtenberg eine Mietskaserne zu kaufen, wenn Sie das Geld hätten. Meine letzten beiden Bilder zeigen noch einmal die historische Mietskaserne, das Straßenleben, die Straßen, und sie zeigen das gentrifizierte, die gentrifizierte Mietskasernenstadt in Prenzlauer Berg. Und das war mein Vortrag.
Vielen Dank, Franziska, für diesen geschichtlichen Aufriss, der auch die Verortung der Thematik in Berlin uns nochmal vor Augen führt. Vielleicht darf ich eine kurze Rückfrage stellen, und wenn es auch noch eine Frage aus dem Publikum gibt, haben wir dafür sicher noch kurz Zeit. Du hast mal sehr anschaulich plausibel gemacht, wie sich die Mietskaserne als eine Bauform, als eine städtebauliche Bauform, einerseits von der, sagen wir mal, menschenunwürdigen Unterkunft aus Profitinteresse in einen Gegenstand, in den Gegenstand von Abrissplänen verwandelt, wie sie wiederentdeckt wird und wie sie zum Gegenstand von Gentrifizierungsaufwertungsprozessen geworden ist. Immer das gleiche Haus. Heißt das, dass die Architektur oder die Planung da eigentlich völlig Piepe ist, sondern eher die Frage ist, in welcher Zeit wer lebt und wer damit Geld verdient? Oder warum kann das immer gleiche Haus so ganz unterschiedliche Rollen einnehmen in der Geschichte der Berliner Innenstadt?
Nee, den hier, oder? Ja. die Häuser mussten, man muss unterscheiden zwischen Vorderhaus zur Straße, und man muss die Seitenflügel, die Hinterhäuser, die Gartenhäuser, das muss man unterscheiden. Die Häuser zur Straße hin waren ein Spekulationsobjekt, ganz deutlich. Und um da für die Vorderhaus für die Vorderhausbewohnung Mieter zu finden, war es notwendig, entsprechend auch zu dekorieren. Die Neuanerkennung hat was wieder mit der Ablehnung der glatten Fassaden zu tun. Was kann ich im märkischen Viertel sehen? Wo kann ich meine Fantasie festknüpfen, festmachen? Was ich mit dem Zitat von Wim Wenders probiert habe zu erklären, am Glatten gleitet die Fantasie. Da ist einfach mehr Möglichkeit, mehr Spielraum in diesen Altstadtquartieren.
Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja.
Auf dem kurzen Wege, nur. Ich wollte nur ganz kurz fragen, vielleicht können Sie noch, ja, ich mache es kurz, vielleicht noch mal kurz nochmal eine Erläuterung zu dem Begriff Autochthon. Ja. Weil das irritiert mich dann natürlich schon, wenn ich jetzt in Bezug auf die Einheimischen höre. Ich mache es ja kurz.
Ich meine, eigentlich kann man nicht von Ethnien reden, wenn man in Alt-Berliner eine Rentnerin verdrängt sieht durch, weiß ich, ein Bildungsbürger oder wen auch immer, Autochton eigentlich zu benutzen in Australien oder so, ist vielleicht nicht das rechte Wort. Ja, ich nehme es zurück. Alteingesessen anstatt Autochton.
Ja, ich meinte es natürlich eher in Bezug auf das, was Jesko meinte, nämlich diese Mietskaserne als eine Typologie, durch die Generationen von unterschiedlichen Menschen gehen, woher auch immer sie kommen. Also auch die Berliner Bevölkerung ist ja jetzt nicht nur seit der Nachkriegszeit durch Immigranten geprägt, sondern ja auch im 19. Jahrhundert schon ganz stark. Also insofern ist da natürlich ein ständiger Transformationsprozess durch sehr unterschiedliche Bewohner. Also insofern die Frage auch, im Rahmen unserer Ausstellung, wo wir immer so eine Art von Bezug hatten in den 1:1-Modellen zu Menschen, die das Problem oder die Wohnungsfrage in die eigene Hand nehmen, ist ja auch eine Behauptung, dass man das kann und dass es auch eine gewisse Stabilität hat und einen gewissen Sinn macht. Ja. Wenn man natürlich sieht, die Mietskaserne als eine Architekturtypologie, die eigentlich alles mitmacht und auch jeden verträgt.
Das würde ich jetzt auch antworten. Was hat die für eine verdammte Flexibilität? Genau. Was kann ich mit einer Wohnung im Märkischen Viertel machen? Nichts. Was wollen die Leute im Kotti? Die wollen genau mehr Flexibilität. Und das ist eben das verdammt Gute dieser Mischung auch. Ich meine, wenn die Kotti-Menschen in der Mietskaserne wohnen und vorne wohnen und im Hinterhaus würden sie vielleicht eine Kantine oder was auch immer, eine Nähstube, was die eine Frau wollte. In Amsterdam ist es so, in dem Trabanten Balmameer, gigantische Trabantenstadt, da haben sie in den Erdgeschossen Räume eingerichtet für kleine Gewerbe. Also kann ein Schuhmacher oder jemand, der Hemden bügelt oder einen kleinen Nähbetrieb hat oder so. Da probieren sie diese Mischung in die Trabantenstadt zu integrieren. Ich habe vorhin auch zum Jesko gesagt, ich weiß, dass im Märkischen Viertel man einen Großteil leergezogener Wohnungen benutzte, damit Bewohner dort ihre Gäste unterbringen können, Wohnungen zusammengelegt hat, wo die feiern können, wenn die eigenen Wohnungen nicht groß genug sind. Also da gibt es eine Wohnungsbaugesellschaft, ich will jetzt nicht für die DGW Reklame machen, aber die probiert eben auch den begrenzten Raum der Einzelwohnung zu erweitern, um die Wohnqualität zu erhöhen. Aber Mietskaserne tatsächlich, fantastische Flexibilität.
Vielen Dank, Franziska Bollerei. Ja, wir haben uns verblüffend gut an den nächsten Vortrag schon ranmoderiert. Ich bin sehr glücklich, dass André Holm heute in das Programm eingestiegen ist und er uns einen Vortrag halten wird. Er kommt direkt aus Sao Paulo und ich hoffe, er ist frisch genug, um die nächsten Minuten durchzustehen. André Holm ist jemand, den ich als einen engagierten Intellektuellen, als einen aktivistischen Forscher beschreiben würde. Ein Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität und er forscht und lehrt zu den Fragen von Stadtentwicklung, zu Fragen der Mietentwicklung, zu Fragen der Aufwertung und Segregation. Und er ist für mich in Berlin eigentlich die Person, die den Diskurs um Gentrifizierung als einen akademischen, aber auch als einen aktivistischen Diskurs maßgeblich irgendwie mitgeleitet, aber auch fundiert hat. Er hat den Gentrification-Block eingerichtet, ist mit vielen Initiativen eng verbunden und unterstützend tätig und hat eines seiner vielen Bücher letztes Jahr das Buch Mietenwahnsinn rausgegeben, was zwischen Bibel und Handbuch die Mietenproblematik und die Möglichkeiten darin, aktivistisch und kritisch handeln zu können, sehr gut zusammenfassen, auch für die Ausstellung hier eine gewisse Blaupause ablieferte. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Freue ich auf deinen Vortrag. Herzlich willkommen, André Holm.